Hallo, liebe Glaubensdenker und Glaubensdenkerinnen. Wir sind wieder da zu einer Folge und Jan ist auch
schön
da.
Schön, Clemens, wie du das Rinnen betonst. Also, liebe HörerInnen, wir haben gerade kurz gesprochen, ob jemand ein Thema hat. Ich habe gesagt, ich könnte was anbieten. Es hat was mit Feminismus zu tun. Er atmete Clemens tief durch, ein und aus, und dann ging's los.
Genau.
Mit den Rinnen. Ja. Doch, also gut. Der Gedanke kam mir deswegen, weil gestern der Weltfrauentag war und die katholische Leseordnung uns gestern einen Text beschert hat, einen Evangelientext, der dazu was zu bieten hat. Ich folge einer Theologin aus Aachen, einer Frau Jansen, die unter Gotteswort weiblich, das kann man googeln, Gotteswort weiblich, vielleicht habe ich das schon mal von erzählt, die treibt feministische Exegese und ich lerne da erstaunliche Dinge. Und zu der Stelle von gestern möchte ich gerne hier was anbieten, was so typisch ist, finde ich, manchmal in der katholischen Kirche. Da wird einfach was unterschlagen, weißt du? Mhm. Und das möchte ich wohl gerne erzählen, weil ich das erstaunlich finde. Und ich denke so, boah, krass, was das Patriarchat oder die männliche Sichtweise heute immer noch, was das einfach für eine krasse Wirkung hat. Das ist echt bemerkenswert.
Ja, ja.
Also,
ja, das stimmt.
Ich führe kurz ihr den Text ein. Es ist Johannes-Evangelium und recht am Anfang, 4. Kapitel, Kapitel 4, Verse 5 bis 42. Das ist das Evangelium. Und weil das so lang ist, und das ist auch sofort gleich die Sinnspitze, gibt es die Möglichkeit zu einer Kurzfassung in der katholischen Kirche. Aus pastoralen Gründen kann man sagen, komm, wir nehmen hier nur die Kurzfassung. Und die Kurzfassung bietet auch immer noch genug zum roten Faden des Tages. Der rote Faden des Tages ist, Gott ist der treue Gott und er schenkt mitten in der Wüste, wir sind ja in der Fastenzeit, ne, lebendiges Wasser. So, also am Anfang ist ein bisschen Exodus und das Volk murrt und es ist da Wüste und trocken und das Volk hat Durst und fragt, warum sind wir überhaupt hinterher, Mose, was soll das, jetzt verdursten wir hier. Und dann klopft er mit seinem Stock an den Felsen, an den Drögen und dann gibt's Wasser. So, und dieser rote Faden von Gott ist der treue Gott und lässt auch das Volk in den Trockentälern des Lebens nicht zurück, ist der rote Faden und das ist in der Kurzfassung auch mit drin. Was fällt in der Kurzfassung aber raus? Eine Frau, eine Frauengeschichte fällt raus. Und das ist gar nicht so selten der Fall. Also ab und an kann man sich als Zelebrant für eine Kurzfassung entscheiden, laut katholischer Leseordnung. Und manchmal, gar nicht selten, fallen dann Frauengeschichten raus. Hier eine sehr bekannte Frauengeschichte, die Samariterin am Brunnen. Also ich fasse noch mal zusammen. Jesus geht erstmal ins benachbarte Ausland, von Judäa nach Samarien. In Samarien gibt es einen etwas anderen Gottesglauben. Die verehren Gott nicht auf dem Tempelberg in Jerusalem, sondern haben einen eigenen Berg, wo sie Gott verehren. Den Gott der Stämme Israels, aber halt irgendwie ein bisschen anders, ne? Und dahin geht Jesus mit seinen Freunden. Die Freunde sind gerade irgendwie was zu essen organisieren und Jesus ist da alleine an einem Brunnen und wartet auf die Freunde, die mit dem Essen kommen. Es ist die Mittagsstunde. Das ist relevant, weil zur Mittagsstunde ist es rattenheiß, also super heiß. Und da kommt eine Frau zur Mittagsstunde, um Wasser zu schöpfen. Das macht man eigentlich nicht. Also man fängt nicht an, Wasser zu schleppen in der Mittagszeit. Wer das macht, der will unerkannt bleiben. Wer zur heißesten Stunde zum Brunnen geht, will nicht gesehen werden. Und das ist jetzt da so eine Frau aus Samarien. Jetzt gehört zum Themenschatz der Kirche, des Alten Testamentes, also Brunnengeschichten sind oft eher Anbahnungsgeschichten. Gerade zur Mittagszeit. Also viele Ehen waren vorbestimmt und die Probanden, der Bräutigam und die Braut hatten wenig Möglichkeiten, sich mal so zu beschnuppern. Und da war die Mittagszeit am Brunnen eine Möglichkeit, wo man sich mal so angucken konnte und vielleicht mal drei Worte wechseln konnte ohne Aufsicht. Also das ist so ein Klassiker in der Literatur der Bibel. Am Brunnen zur Mittagszeit, da wird gerne geflirtet. Da wird schon mal so eine Ehe angebahnt. Und da trifft jetzt Jesus auf die Samariterin und verruchterweise spricht er die an und bittet sie um Wasser. Also es ist ein doppelter Regelbruch. Der Jude spricht die Samariterin an und die beiden klandestin unter sich in der Mittagszeit. So, die Samariterin sagt, hör mal, was ist das denn jetzt? Was soll das denn hier? Wie kannst du nur, du Jude, ne? Ich Samariterin. Ja. Und dann gibt's ein theologisches Gespräch. Es ist der längste theologische Dialog in der Bibel. Und der wird dann in der Kurzfassung einfach verknappt und verkürzt. So, und die feministische Seite ist, die Frau war schon 5-mal verheiratet. Jesus sagt ihr, hör mal, wenn du wüsstest, wer zu dir spricht, dann würdest du mich um lebendiges Wasser bitten, um Wasser, das Leben schenkt. Du würdest gar nicht darüber stolpern, dass ich dich jetzt um Wasser bitte, sondern du würdest dich total freuen, dass wir uns treffen und würdest sagen, gib du mir, was ich zum Leben brauche. Und dann sagt sie, was bist du denn für, bist du ein Prophet? Glaubst du, du bist größer als der den Brunnen gegraben hat? Und dann sagt Jesus, ja, ich glaube schon. So ungefähr. Ne?
Ist dir selbstbewusst.
Und dann sagt Jesus, dann sagt die Frau dann, ja, dann gib mir doch von dem Wasser. Und dann sagt Jesus erst, ja, hol erst deinen Mann. Und dann sagt die Frau, ich habe keinen Mann. Und dann sagt Jesus, du sprichst die Wahrheit. Du warst 5-mal verheiratet und der, mit dem du zusammenlebst gerade, ist nicht dein Ehemann. Daraufhin versteht sie, dass er wirklich ein Prophet ist, geht in die Stadt zurück und erzählt, also die Frau, die vorher keinen Kontakt wollte, die extra mittags zum Brunnen ging, ne? Die geht jetzt nach dieser Begegnung in die Stadt und sagt, Leute, kommt mit zum Brunnen, da ist einer von Gott, der erzählt Wahrheit. Vielleicht ist es der Messias. Und die Leute sind über ihr Verhalten so erstaunt, dass sie anfangen zu glauben, dass ihr jemand begegnet ist, der vom Leben spricht. Mhm. Und damit ist diese Frau, diese Samariterin, eine Apostelin. Und das ist total stark. Eine Apostelin. Also was zeichnet das Apostelamt aus? Eine Jesusbegegnung. Und davon den anderen zu erzählen, loszugehen und auch über eigene Schatten zu springen, sich was zu trauen, ins Risiko zu gehen und von dieser Begegnung mit Jesus zu erzählen. Das tut diese Frau, diese Samariterin. Und das ist mehrfach, finde ich, eine frohe Botschaft, weil es findet außerhalb von Judäa statt. Relativ zügig ist Jesus raus, erstmal ins Nachbarland gegangen, ne? Selber in die Mission gegangen und entzündet so ein Feuer. Also so eine Idee, dass Gott der Liebe ist, der Gute ist, der treue Gott ist. Super. Ja, die Geschichte wird einfach in der Kurzfassung rausgeixt. Der Hammer. Und ich hatte gestern Spaß dran, das am Weltfrauentag zu erzählen und zu sagen, ja, Jesus hat keine Angst vor der Berührung mit denen, die am Rande sind, die geknechtet sind, denen es vielleicht miserabel geht. Vielleicht nochmal zur Erklärung, warum diese 5 Männer relevant sind, dass die 5-mal verheiratet war. Die wäre nicht 5-mal verheiratet gewesen, wenn sie Söhne gehabt hätte, die sich um sie kümmern könnten. Mhm. Das ist eher unwahrscheinlich. Das heißt, vielleicht war die Frau nicht in der Lage, Kinder zu gebären. Und dann ist sie eine quasi Entrechtete. Also vielleicht konnte sie nur ältere Männer dann nur noch heiraten, ja, die dann einfach entsprechend auch gestorben sind. Dann hat sie den nächsten geheiratet. Und die Spitze der Ausbeutung ist, dass der aktuelle Lebensgefährte ihr noch nicht mal diese Sicherheit einer Ehe geben wollte. Also das hat was. Also um ein Dach über dem Kopf zu haben, lebt die in wilder Beziehung. Damals war das echt ein Sakrileg mit einem Mann zusammen. Und Jesus guckt die nicht an mit so einem moralisch erhobenen Zeigefinger, ne? Also du unstetes Weibsbild, sondern er erkennt sie in ihrer Hilflosigkeit und in ihrer Bedürftigkeit und auch in ihrer Misere. Fühlt die sich auf einmal erkannt und gesehen. Und das ist toll.
Ja,
ja, ist die Geschichte auch, viele weg. Auch. Und manche Prediger heben nur so, das ist eine Untreue oder eine, keine Ahnung, was für eine, also eine unstete, nicht ganz koschere Lebensführung. Das ist nicht richtig. Das habe ich gelernt bei Gottes Wort weiblich. Mache ich gerne Werbung für.
Mir fallen jetzt zwei Begriffe in dem Zusammenhang ein. Der eine Begriff ist unwürdig. Und zwar ist das unwürdig, wenn ein, wie du gerade beschrieben hast, mancher Priester einfach sagt, das ist eine unstete. Und das ist, finde ich, unwürdig Stress und Würde. Was in solchen Geschichten schon sehr früh klar wird, ist, dass jeder Mensch Würde besitzt, egal wer er ist. Jeder Mensch hat Würde. Das kann man eben nicht. Das ist so wie jeder Mensch Haut hat, hat der Mensch Würde. Man kann es eben nicht abstreifen. Wenn die Würde wächst, ist der Mensch tot. Also Würde ist nun mal Geburtsrecht. Und ich glaube, das wird hier deutlich. Und das hat damals wurde das so noch nicht benannt. Das wurde erst mit der Aufklärung erst klar, dass es Würde gibt. Zumindest hat man es dann in klaren Worten ausgedrückt. Aber was damals schon sehr deutlich wurde, ne, dass es eigentlich, dass es sehr unwürdig Jesus gegenüber gewesen wäre, wenn er sie auch so als so jemand bezeichnet hätte. Und das finde ich eigentlich ganz schön daran, dass das damals schon klar war. Deswegen musste ich auch so stöhnen übrigens. Immer wenn man es in Feminismus geht, muss ich stöhnen und sagen, das liegt nicht daran, weil ich das doof finde oder so, sondern es liegt einfach daran, dass es notwendig ist. Ich finde es einfach unglaublich, dass wir in der heutigen Zeit darüber noch sprechen müssen. Macht mich manchmal traurig. Deswegen stöhne ich dann in dem Moment, weil ich denke, ich rede da, glaube ich, nicht drüber, weil es mich anätzt. Mhm. Also wenn sowas nötig ist, heißt das, wir haben es noch nicht geschafft.
Ja. Und tolle Frohbotschaft, finde ich einfach. Ja. Und es ist ein kleiner, und weißt du, der Weltfrauentag ist ja nicht auf diesen dritten Sonntag in der Fastenzeit gelegt worden. Es hat einfach eine unfassbar schöne Passung. Manchmal berichtet mir das, dass ich denke, wer hat das zusammengebaut? Wie schön ist das denn? Ne? Übrigens, die Menschen in den Kirchen, in denen ich das gepredigt habe, oder in denen ich dieses Evangelium gelesen habe, die haben erstmal gestöhnt, ob der Länge dieses Textes. Also, ich musste das erstmal wirklich erklären. Ich habe gesagt, also es gab Menschen, die mich hinterher angesprochen haben, die gesagt haben, ich bin jetzt 56 Jahre alt, ich habe diese Langfassung noch nie gehört. Diese Geschichte habe ich noch nie, es wurde mir noch nie erzählt in der Kirche. Und dann musste ich nochmal erklären, das ist nicht die Langfassung, sondern es ist das Evangelium, von denen es aus pastoralen Gründen erlaubt ist, auch mal eine Kürzung vorzunehmen.
Die pastorale Normalfassung.
Das ist die Normalfassung. Das ist diese Perikope, diese Geschichte, diese Sinngeschichte, die gehört zusammen.
Ja. Und das meine ich wirklich, das finde ich wirklich, ja, es ärgert mich schon. Weil das Rauskürzen, dreh mal das Ganze um, ne? Wäre das eine Männergeschichte gewesen, schwöre ich dir, wäre sie tausendmal vorgelesen worden, weil sie sinnvoll ist. Dadurch, dass es eine Frauengeschichte ist, also das ärgert mich einfach. Das finde ich, ja, natürlich ist das grauenhaft. Und natürlich ist es richtig, das vorzulesen. Und ich denke, da könnte ich jetzt wieder platzen, dass ich mir denke, das kann doch nicht wahr sein. Was für niedere Gefühle müssen das immer wieder sein, dass man sich dann glaubt, damit noch mal abgrenzen zu können, indem man solche Stellen kürzt. Das macht mich fertig.
Ja, so viel Text und so.
Bullshit, es gibt andere, so viel Text, als wäre die Kirche mit so viel Text, dann hätte ich nie Probleme damit, so ein Schwachsinn. Also das wirklich, da kriege ich die Krise.
Großartig. Ja, aber in der katholischen Kirche müssen die Menschen ja alle stehen beim Evangelium. Und im Alter ist das dann gar nicht mehr so leicht.
Ja, aber du merkst schon, ja, da könnte ich manchmal wirklich platzen. Das gefällt mir nicht. Und deswegen finde ich es gut, dass du es erzählt hast. Triggert mich zwar maximal, aber es ist schön, dass du es erzählt hast. Und es ist heute noch so, ich finde, da muss man schon mal froh sein. Immerhin haben wir es hinbekommen. Es gibt ja eine Maria und die hat ja auch eine ganz, ganz besondere, ist ja eine ganz besondere Figur. Aber auch, schön finde ich, dass es das gibt. Schlecht finde ich, Maria wird ja auch sehr perfekt dargestellt. Ne? Und dadurch wird sie geduldet.
Maria wird geduldet, weil sie perfekt dargestellt wird?
Also in der Kirche weiß ich es nicht. Warum hat man sich gesagt, es gibt eine Maria? Hat man die nur genommen, weil man eine Frau auf der Gegenseite brauchte? Oder war das wirklich aus Überzeugung gut, dass wir eine Frau haben und nicht nur einen Mann? Den man wirklich explizit, also nehmen wir einen Jesus, ist ja die Maria, sagen wir mal, gleich präsent in der Kirche, in der katholischen Kirche vor allem.
Gleich präsent. Sehr präsent, ja. Also das hat zutiefst was mit dieser Menschwerdung, mit der Inkarnation, also mit der Fleischwerdung zu tun. Er ist ja nicht aus der Torte gesprungen, sondern er musste, also das ist ja eine Sinnspitze, dass Jesus unseren Weg genommen hat, ne? Durch den Geburtskanal bis ins Grab. Also.
Gibt es denn noch eine Frau, die zum Beispiel sowas von Saulus zu Paulus so gemacht hat, die erst vorher böse war und dann lieb wurde, die dann auch so wie Paulus eben hochgelebt wird? Gab es eine Frau, Paula, Saula zu Paula? Gab es das auch? So in die Richtung?
Es gibt viele Bekehrungserzählungen dann unter den in den heiligen Legenden, ne? In der katholischen Kirche. Da gibt's schon einige einige Erzählungen, die ein Bekehrungserlebnis hatten, die eine Jesus-Begegnung hatten und dann zum Glauben gekommen sind. Da gibt's schon.
Wenn der Prominenz nicht, also Prominenz würde ich sagen, fehlt eine Maria und der Rest sind Männer. Jetzt, wenn man die Stars nimmt, ne, aus der Bibel.
Ja, das ist Marvels, numerisch. Ne? Es ist numerisch so, das ist so. Aber es gibt, also es hat was damit zu tun, dass die Frauen oft namenlos geblieben sind, dass man die Namen nicht genannt hat. Ja. Und dass sie, es gibt nicht so viele wie Männer, beziehungsweise besser gesagt, es sind nicht so viele überliefert wie Männer. Ja,
ja,
also
ja.
Jesus wird genauso Frauen begegnet sein wie Männern und vermutlich genauso sozial attraktiv gewesen sein für Frauen wie für Männer. Also auch im Sinne von ein Ankerplatz für Sehnsüchte und Hoffnung. Aber die Geschichtsschreibung der patriarchalen Welt der Zeit ist über die meisten Frauen hinweggegangen. Wir kennen also nur wenige. Von den wenigen kennen wir nur wenige mit Namen. Und dann sind die dann in der Rezeption der katholischen oder der Kirche, der christlichen Kirche, auch noch selten rezipiert worden, diese Frauengeschichten. Ja.
Superheld sind Männer.
Also ich will eher sagen, an Maria kam man nicht drum herum.
Ja, so klingt das.
Weil die Geschichte der Menschwerdung einfach nur mal eine Frau aufruft. Ja.
Ja. Das muss eine Frau gewesen sein, das kann kein Mann sein.
Ja, da sind wir uns mal alle einig.
Das muss man alle eigentlich freuen. So, jetzt, aber das reicht dann auch wieder jetzt.
Also ich habe.
Er ist schon immer wieder faszinierend. Jan sucht gerade im Regal ein Buch, weil er was hat. Das wird natürlich auch wieder in den Shownotes verlinkt, ist ja klar. Er hat aber was.
Ich bin gespannt, was er hat. Also ich habe ein dickes Buch, was wirklich ein Knaller ist. Die Isha, die Frau und das Judentum. Eine Enzyklopädie. Das ist also das zum Judentum. Ja, viel altes Testament. Rahel, Miriam weibliche Figuren, die im Alten Testament auftauchen. Frauen tauchen auf als Gattinnen, ja, die Frau von David, die er ihm quasi, die er quasi geklaut hat, seinem Widersacher, die taucht auf. Also es gibt krasse Frauengeschichten in der Bibel. Die Frage nach Scheidung, die Sarah von die Frau von Abraham. Also es gibt schon einige, Judith. Die Hulda, das sind Namen, die sind uns erstmal nicht so geläufig, aber die sind in der Heilsgeschichte Gottes mit seinem auserwählten Volk, spielen die eine relevante Rolle. Die Esther, das ist das Alte Testament. Dann habe ich natürlich auch Frauen im Neuen Testament und das ist ein bisschen dünner, also signifikant dünner. Und teilweise kommen die also sind teilweise keine Namen, ne? Das sind dann die Ausländerin, die Samariterin, also die Frau am Brunnen von gestern, Martha, Maria von Magdala, die Tochter des Jairus, die Prophetin Hanna. Es sind nicht so viele, aber die wenigen, die namentlich den Weg in unsere patriarchale Bibel geschafft haben, die sind hochrelevant. Also da reinzuschauen und dem nachzuspüren, nachzufassen, das lohnt sich. Das lohnt sich auf jeden Fall.
Ja, nee, gut, dass du das Thema nochmal aufgebracht hast. Das ist auf jeden Fall extrem wichtig. Und man muss immer wieder reinstechen in die Wunde. Es ist einfach wichtig. Ich sehe es in unserer Gesellschaft heute noch so. Es gibt viele namenlose Frauen. Nehmen wir mal als Beispiel. Ich kann das übersetzen. Wir übersetzen mal als Beispiel. Doch, das fällt mir gerade. Doch, ich glaube, das passt. Nehmen wir die Frauenquote. Ne? Es gibt ja so eine sogenannte Frauenquote, die man sagt, es müssen so und so viele Personen als Frau irgendwo sitzen. Und die wurde manchmal so pervertiert, dass natürlich viele Frauen irgendwo dann in der Abteilung landen. Ne? Dass die Quote auch manchmal so ist, dass ein Mann als Chef da ist und dann 10 Personen als Frauen drunter. Also die Quote passt dann unterm Strich im Unternehmen, aber es sind jetzt in Anführungsstrichen namenlose Frauen. weil die Führungspositionen und die strategisch wichtigen Positionen werden meistens noch von Männern besetzt. Das sind dann die Namen. Dass darunter haufenweise Frauen arbeiten, geschenkt. Die Quote sieht super aus. Und das ist so, damit tue ich mir persönlich auch sehr schwer. Und ich bin der Meinung, dass wir weniger auf Masse gucken sollten, sondern auf Klasse. Und dass in solchen Sachen, das heißt, dass Frauen auf bestimmte Positionen besetzt werden, die Macht mit sich bringen, dann glaube ich, wird es langsam interessant. Das muss nicht immer ein BAX-Vorstand sein. Also da wird es echt dünn und dann wird es auch schwierig, sondern es muss auch irgendwie sowas sein wie Leiterin Produktion, Leiterin Controlling, Leiterin, also durch so die Schaltstellen eines Unternehmens, wo man wirklich auch mal mit Macht zu tun hat und mit Gesprächen und Entscheidungen treffen muss, da mangelt es meiner Meinung nach immer noch sehr stark an Frauen. Da muss man nachrüsten, beim Nachbesetzen und nicht in den Abteilungen als irgendwelche Mitarbeiterinnen. Das kann man natürlich machen, gar nichts, aber wenn man wirklich was ernsthaft verändern will, systemisch muss man auch die entsprechenden schaltzentralen Systeme verändern und nicht nur irgendwelche Quoten erfüllen. Das war zur Übersetzung auf die heutige Zeit. Also die Brille da nochmal aufmachen und das ist ja ähnlich. Also ich höre heraus, es gibt Frauen, die mal die eine Funktion erfüllt haben und dann auch eine richtig gute Geschichte erzählen. Aber wenn es um Frauen geht, erfüllen sie meistens ein Beiwerk. Und das ist halt irgendwie immer so grauenhaft.
Also die Bibel als Bibliothek ihrer Zeit, diese antike Bibliothek, die ist an der Stelle, hat blinde Flecken. Also ja. Jesus wird genauso viele Frauen wie Männer angesprochen haben und die werden genauso wie die Männer werden die erzählt haben und ihre Familien geprägt haben und ihre Kinder geprägt haben von diesem Glauben, neuen Glauben, aber von dieser frohen Botschaft. Nur wissen wir nicht so viel von denen, weil nicht so viel überliefert wurde.
So ist es.
Also so gilt es, sonst gibt es so ein Bias. Also das gilt es mitzudenken. Ja, und dann ist schon viel gewonnen, wenn man den Gedanken einmal fasst, dass es ganz viel gibt, was wir nur nicht wissen oder ganz viel gab, was wir nur nicht mehr überliefert bekommen haben, dann ist man schon ganz einen Schritt weiter. Und da hilft diese Bloggerin Annette Janssen, Gottes Wort weiblich, das sollten wir auch auf jeden Fall verlinken.
Komm auch in die Shownotes, genau. Sehr schön. Danke für den Impuls. Der war wieder wichtig. War wieder wichtig, auch wenn ich am Anfang gestöhnt habe. War wichtig.
so habe ich das gar nicht wahrgenommen. Guck.
Ja, das ist schon mal gut. So, Jan, du musst los. Sag mal, Jan, vielen Dank für den heutigen Tag und wir sprechen uns bald wieder.
Adieu.
Adieu.
Liebe Glaubensdenkerinnen und Glaubensdenker, es freut uns natürlich sehr, dass ihr wieder bei diesem Gespräch dabei wart. Übrigens, jede neue Folge kündigen wir über unseren Instagram-Kanal an oder über Facebook. Einfach in den Suchschlitz Glaubensdenker eingeben und auf Folgen drücken. Schreibt uns auch gerne an glaubensdenker@gmail.com per E-Mail oder einfach über den genannten Instagram-Kanal. Eine Bewertung über die üblichen Podcast-Kanäle schätzen wir auch sehr. Wenn ihr jetzt noch nicht müde seid, wären wir für eine Weiterempfehlung sehr dankbar. Redet mit euren Freunden, Bekannten und vielleicht trauen sich ja auch die ein oder anderen ArbeitskollegInnen mal reinzuhören. Ansonsten, wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.